meine Lieben. Das hier ist ein christlicher Podcast oder zumindest der Podcast von einem christlichen Pfarrer. Wir gehen immer davon aus, dass wir vom Schönen sprechen, vom Guten, von der Gnade, von der Errettung, von der Liebe, vom Freundlichsein zueinander. Und mir ist jetzt aufgefallen, dass wir vielleicht darüber etwas ganz, ganz Wesentliches vergessen, nämlich die Schattenseite des Menschen. Denn wie soll der Mensch denn verstehen, dass er Erlösung braucht, wenn man ihm nicht seine Schattenseite auch vorführt? Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Du, meine Lieben, ich schaue mir auf YouTube, habe ich einen Kanal abonniert namens The History Guy. Das ist ein schon etwas älterer US-amerikanischer Historiker, richtig guter Studierter, der immer wieder oder einmal in der Woche oder so irgendwelche völlig irren Geschichten aus der Geschichte findet. Und wir begeben uns jetzt ins Jahr 1896. In 1896, da gab es einen Zugzusammenstoß. Und zwar nicht einen, der leider passiert ist mit Todesopfern und so weiter und so fort, sondern einen geplanten. Einen Zugzusammenstoß, der ein riesiges Spektakel war. Es war ein Herr, der hat es ganz toll angegangen, wirklich total geplant. Es hat nämlich schon vorher einen kleinen geplanten Zugzusammenstoß gegeben, aber der Mensch, der das organisiert hat, hat einen Fehler gemacht. Es war also ganz knapp bei einer Stadt und alle sind durch den Wald hingegangen, haben keinen Eintritt gezahlt. Nein, der hat das viel gescheiter gemacht. Der hat in Texas einen idealen Ort gefunden, eine Senke in der Landschaft drinnen und hat dort sogar einen eigenen Schienenstrang hinlegen lassen. Dort in der Mitte, wo dann die Züge zusammenstoßen sollten, wir sprechen jetzt schon von ganzen Zügen, bitte, hat er alles nur erdenklich errichten lassen, also ein Gasthaus und natürlich Toilettanlagen, sogar ein Gefängnis, falls es zu irgendwelchen Ausschreitungen gibt, hat eigene Polizeikräfte angefordert und extra bezahlt, also eine riesige Geschichte, und zwar weit weg von allen Siedlungen, so dass keiner zu Fuß irgendwie hingehen konnte, sondern war auch eingezäunt, man musste also wirklich zahlen, plus der Tatsache hingekommen ist man nur über Sonderzüge, wo man wieder, $2 musste man zahlen, um dort überhaupt hinzukommen. Am Schluss waren dort allen Ernstes 40.000 Menschen versammelt und 40.000 Leute sind viel. Es ist ein tolles Unterhaltungsprogramm gemacht worden mit Zirkus und Paraden und alles. Und dann um 16 Uhr am Nachmittag sind die Züge gekommen von beiden Seiten, zuerst ganz langsam und man konnte die anschauen. Es waren wirklich Züge, es waren nicht nur zwei Dampfloks, sondern mit allen möglichen Waggons und so weiter und so fort. Die sind dann im Rückwärtsgang auseinandergefahren, da so ein bisschen in die Höhe von dieser Senke, und dann ist losgegangen. Aber man muss dazu sagen, dass der Mann das sehr, sehr gut geplant hatte, und zwar nicht nur finanziell, es war finanziell am Schluss ein Riesenerfolg, sondern auch auf Sicherheit. Also 200 Yards, sind knappe 200 Meter, war eine Sicherheitszone. Da hinein durften überhaupt nur Reporter und Fotografen, auch diese ganz genau ausgewählt. Er hat sich genauestens erkundigt, ob es eh nicht passieren kann, dass die Dampflokomotiven explodieren. Kurze Bemerkung, ein bisschen nachgeschaut und so. Diese Dampflokomotiven sind mit einem unfassbaren Druck gefahren. Ich verstehe das bis heute nicht, dass man schon im 19. Jahrhundert überhaupt Dichtungen zusammengebracht hat, die diesen wahnwitzigen Dampfdruck aushalten. Und das war, ist hier und da wirklich vorgekommen, dass so eine Dampflok richtig gern explodiert ist, aber ganz, 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 ganz selten. Eher ist irgendwo irgendeine Dampfleitung porös geworden oder irgendeine Verschraubung hat nicht gehalten und dort ist der Dampf rausgeschossen und dann ist die Dampflok einfach stehen geblieben, weil es keinen Druck mehr hatte. Nein, er hat sich da erkundigt, es wurde sogar um die Lokomotiven wurden noch ganz, ganz schwere Eisenketten ringsherum gelegt, um also zu verhindern, dass der Druckbehälter explodieren kann. Und dann sind die aufeinander losgefahren. Die Lokführer sind natürlich abgesprungen und jede immerhin mit 60 Meilen, ich schätze sowas, das werden so um die 80, 90 Kilometer sein, aufeinander zu, haben sich auch genau dort, wo sie sich treffen sollten, getroffen, wo es eh schon eigentlich eine Kunst ist. Und dann ist natürlich das passiert, was eh völlig klar sind. Beide Dampfkessel sind explodiert. Und zwar wirklich synchron. Es hat zwei Tote gegeben, ziemlich viele Verletzte, weil natürlich in diesem wahnsinnigen Druck drinnen ganz viele Leute schwere Verletzungen hatten und also die Metallstücke, was weiß ich, wie weit geflogen sind. Aber die Fotos, die man danach gemacht hat, es gibt nebenbei auch ein Foto wirklich des Zusammenstoßes, was meines Erachtens auch Kunst ist, weißt du, diese riesigen Fotoapparate mit Glasplatten und so weiter und so fort. Die Fotos danach zeigen, dass die Menge nach vorne strömt, auf diesen zerstörten Lokomotiven, die wirklich so hochgerichtet waren, also wie ein gleichschenkeliges Dreieck, also die hat es wirklich hochgestellt und diese vordere Verschraubung weggerissen. Und die ganzen Waggons so im Zickzack dahinter. Und die Menschen strömen nach vorne, klettern auf den Loks herum, klettern da in die zerstörten Waggons hinein und so weiter und so fort. Das Feedback war positiv, obwohl zwei Leute gestorben sind. Obwohl es ziemlich viele Verletzte gegeben hat, zum Beispiel der Fotograf, der diese tolle Aufnahme gemacht hat, genau des Zusammenstoßes, hat durch ein Metallstück ein Auge verloren. Also irrwitzig, aber es war eine Sensation und die Leute waren fasziniert. Es hat sogar später noch Wiederholungen gegeben, aber diese erste von Austin 96 in Texas ist einfach irgendwie in die Geschichtsbücher eingegangen, weil es das erste Mal war und die Leute waren einfach fasziniert. Die haben viel gezahlt. $2 damals waren viel Geld, bitte, so wurde es nicht. Und der Eintritt selbst noch einmal $1 und dann hast du natürlich was zum Essen kaufen müssen und so weiter und so. Das war also für die damalige Zeit eine ziemlich teure Geschichte und sie waren fasziniert von dieser Explosion, von der Katastrophe schlussendlich dort. Gut, es ist ja Gott sei Dank keine Passagiere drinnen gewesen, keine Lokführer drinnen gewesen und so weiter und so fort. Aber die Faszination der rohen Gewalt, der Zerstörung. Jetzt habe ich mir das eben auf YouTube angeschaut und dann hat mir YouTube plötzlich etwas vorgeschlagen, was ich nicht kannte. Vielleicht kennen Sie, Sie sind jünger, Sie sind mehr im Internet unterwegs wahrscheinlich als ich. Und da sieht man dann, da gibt es so Roboterkämpfe, das sind in Wirklichkeit wie die ferngesteuerten Autos, heißt die Kinder heutzutage geschenkt bekommen, dass du eine Funkfernsteuerung kannst, was heißt zum Beispiel am Parkplatz, wenn der gesperrt ist, da bei irgendeinem Einkaufszentrum, kannst du so ein Auto fahren lassen und ziemlich schnell sogar und so weiter und so fort, da gibt es sogar ganze Rennen, also die so ferngesteuert, aber halt mit dem Sinn und Zweck, einen Gegner zu zerstören. Und da habe ich mir jetzt ein paar angeschaut, ich muss ehrlich gestehen, ich war am Anfang fasziniert. Also da gibt's welche, die haben so eine Trennscheibe vorne und versuchen also den Gegner auseinanderzusägen. Da gibt's welche, die haben eine Art Hammer oder Pickel, den sie versuchen auf den Gegner heruntercrashen zu lassen. Irgendwelche Walzen mit Vorsätzen, um den anderen hochzuschleudern und möglichst auf die weniger gepanzerte Unterseite zu kommen, ist anscheinend ein Riesengeschäft, wird auf irgendwelchen Privatsendern ausgestrahlt und natürlich, also überall im Internet ist das zu sehen, wie die sich da gegenseitig zerstören und dann kommt noch dazu, das ist also so ein vermutlich Plexiglas-Kubus, damit eben nichts passiert, weil teilweise also diese vielleicht so einmal einen Meter großen Dinger, ja auch wirklich durch die Gewalt, gerade so bei diesen Walzen, wenn die zusammenstoßen, hochgeschleudert werden und dann eben Gott sei Dank nicht ins Publikum fliegen, das ist heutzutage also besser gemacht und dann gibt es so eine Ecke mit einem riesigen Hammer, der dann so runtertuscht und die versuchen sich also gegenseitig auch in diese Ecke zu drängen und der Hammer haut dann auf den ein und so weiter und so fort. Und das hat eine, das Publikum tobt, jubelt, wenn die sind natürlich Fans von dem einen Roboter oder von dem anderen, obwohl gesagt, die sind keine Roboter, das sind ferngesteuerte Autos im weitesten Sinn des Wortes. Und so ein Riesengeschäft und alle freuen sich drauf drüber, wenn möglichst viele Funken fliegen und der eine fliegt durch die Gegend, weil ihn der andere mit seiner Walzen erwischt oder mit der Trennscheibe durchsägt und so weiter und so fort. Und jetzt gestehe ich Ihnen, die ersten paar Sachen, die ich mir da angeschaut habe, ich war auch fasziniert. Ich gestehe das jetzt einfach. Ich war davon fasziniert. Da sind so schöne Funken geflogen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und der wird hochgehoben und da durch die Gegend geschleudert und so weiter und so fort. Und es ist ja ein unschuldiges Vergnügen. Es kommt kein Mensch zu Schaden. Es ist extrem gut abgesichert. Und es ist ein Hetz. Jo. Und dann habe ich mir gedacht, Hans, womit verschwendest du gerade deine Lebenszeit? Und da habe ich so nachgedacht in mir drinnen, dass es in uns einfach eine Lust an Zerstörung gibt. Es gibt wirklich eine Lust an Zerstörung. Es gibt Leute, die gehen in der Gegend herum, das heißt dann halt Vandalismus, und machen irgendwelche öffentlichen Einrichtungen hin. In Bischofshofen zum Beispiel, da hat's das römisch-katholische Pfarramt durchs Eck durch, da war so eine wirklich gefährliche Straßenenge, und wie ich ganz jung da hinkommen bin, musste man da wirklich auf der Seite von der Straße sich irgendwie durchdrücken, dann wurde es nur gleichzeitig eine Kurve, hat viele Unfälle dort gegeben, dann hat man in den beiden Häusern links und rechts, die hat man nicht weggerissen, sondern es sind Durchgänge hineingebaut worden, das eine war eben das römisch-katholische Pfarramt, das andere ein Privathaus. Und seitdem sind dort auch keine Fußgängerunfälle mehr passiert. Aber es war faszinierend. Das ist ein paar Mal im Jahr ausgemalt worden, weil es dauernd verdreckt wurde. Und ich kann mich erinnern, ich habe gesehen, die malen dort, malen es weiß aus. Und am Tag danach war ganz weit oben bereits ein Schuhabdruck. Also dort kann keiner aufgesprungen sein, da muss einer wirklich extra hingegangen sein mit einer Stange und einem Schuh, wo halt die Sohle möglichst schmutzig gemacht wurde, und hat da oben, ich weiß nicht, in 3 Meter Höhe oder so, einen Abdruck drauf getan oder 2,5 Meter, so hoch hupft da keiner. Gut, Freude an der Zerstörung haben wir überall, Vandalismus. Wir hatten es ganz, ganz katastrophal nach dem Zweiten Weltkrieg, wo geplündert wurde. Und es ist eine ganz arge Geschichte, dass ja Plündern heißt ja furchtbarerweise nicht nur, dass zum Beispiel in einer Notsituation irgendwie ein Lebensmittelgeschäft gestürmt wird und jeder nimmt sich irgendwas zum Überleben, sondern die nehmen nicht nur zum Überleben, sondern zerstören. Das ist eine ganz furchtbare Geschichte, kenne ich. Lange Erzählung meines Vaters, wie furchtbar das war. Es wäre ja alles auch gut noch gegangen, wenn die Leute sich nur genommen hätten, was sie brauchen, sondern sie haben aufgeschlitzt, zerrissen, Verbockungen, das am Boden treten und so weiter und so fort. Also eine zerstörerische Ebene gibt es im Menschen. Die kann irgendwie witzig sein, wenn diese ferngesteuerten Pseudoroboter aufeinander losgehen. Sie kann schon bedenklich sein, wenn man 2 ganze Züge aufeinander krachen lässt und es dann eben 2 Tote und ziemlich viele Verletzte gibt. Sie kann unglaublich gefährlich sein beim Plündern. Und das Faszinierende ist, dass das Plündern immer passiert. Das sind die nettesten, anständigsten Leute und plötzlich bricht es aus ihnen aus. Und man muss eines sagen, wir als Christen müssen als erstes mal auch wieder klar machen, dass es das Böse im Menschen gibt. Das ist etwas, was sehr, sehr lange nicht mehr erwähnt wird. Es wird immer nur gesagt, ja, lieb und gut und so weiter und so fort. Und das ist natürlich alles ein Unsinn, wenn man nicht gleichzeitig sagt, ja, es gibt im Menschen auch einen Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen, zwischen dem aufbauenden, freundlichen, das Leben fördernden und dem vernichtend Zerstörerischen. Und das vernichtend Zerstörerische ist auch eine Lust. Und Lust ist immer was ziemlich Orges, weil die Lust gewinnt auch. Ja, da gibt's ganz arge Geschichten, die ich jetzt nicht erwähnen möchte, die mir teilweise schon in meiner Arbeit auch begegnet sind, welche Lust an der Zerstörung da sein kann. Denken Sie nur an Vergewaltigungen oder solche Furchtbarkeiten. Das hat eine Lust der Zerstörung. Gerade die Vergewaltigung hat nicht den Sinn der sexuellen Befriedigung, sondern der Zerstörung des Opfers. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass in jedem von uns auch die Lust an der Zerstörung drinnen ist. Weil dann kann man es überwinden. Dann kann man sich darauf konzentrieren und sagen, na, das tue ich nicht. Das mache ich ganz einfach nicht. Auch wenn es mir eine Freude bereiten würde, wenn ich es kurzzeitig gerade als unreifer Jugendlicher als witzig empfinden würde. Nein, das tue ich nicht. Ich tue es einfach nicht, weil in mir eine andere Kraft mächtig ist. Unser Glaube, respektive Gott, gibt uns Kraft. Und mit diesem Wunsch, dass Sie diese Kraft Gottes auch in dieser neuen Woche spüren, in der Arbeit, im Privaten, überall heute, verabschiede ich mich. Und ich wünsche es euch so sehr, dass die Kraft des Guten in euch mächtig ist. Einen gesegneten Abend uns allen.